Werbung.
At Avocado, we know that not all mattresses are created equal. While other beds trap heat, ours sets it free. Made without polyurethane foams and crafted with natural latex, cotton, and wool. Breathable, comfortable, and supportive. No overheating, just clean, organic sleep that performs. Save 15% on our award-winning mattresses this July 4th sale. Avocado, celebrate organic. Shop at avocadomattress.com or leading retailers nationwide.
Werbung Ende.
Stell dir vor, es ist Sonntagmorgen 3 Uhr und du wolltest eigentlich ausschlafen, aber plötzlich weckt dich dein Partner, weil das Herz auf einmal stolpert, oder? Weil du ein allererstes Date hast und ihr total aufgeregt seid, nur leider halt nicht auf die gute Art. Die Panik kickt rein, du tippst mit zitterigen Fingern in die 112 ins Handy und es tutet. Ja, die Zeit kriecht im Schneckentempo und dann rettend, ja, kommt auf einmal so eine schöne, tiefentspannte Stimme. Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort, ja? Oder, Mann, Szenenwechsel, du sitzt auf der Rettungswache, der Kaffee ist frisch, das Mettbrötchen ist auch exakt zur Hälfte beschmiert, ja, die absolute Primetime des Rettungsdienstes also. Und natürlich schritt exakt in diesem Moment der Melder, ja, du schaust das Display, liest das Einsatzstichwort und da steht dann drauf, RTW, Patient hat, keine Ahnung, seit 3 Wochen Fußpilz, aber heute juckt's echt doll. Dann seufzt du laus und wackelst dann halt einfach mal in den Flur hinein, steigst ins Auto und sagst zu den Kollegen, sag mal, hat die Leitstelle heute wieder Einsatzbingo gespielt oder ziehen die Stichworte wieder einfach aus dem Hut? Das sind wirklich zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein können, aber beide haben denselben Knotenpunkt, die Leitstelle. Für viele da draußen ist es ja so ein mystischer Ort, voller blinkender Bildschirme und Kaffeeinfusionen und Menschen, die den ganzen Tag Tetris mit den Rettungswagen spielen, gefühlt, ja? Genau diese Blackbox machen wir heute auf.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.
Ja, und damit willkommen wieder bei meiner neuen Folge Retterview. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr merkt schon, ich komme immer ein bisschen verspätet, ne? Für die, die es nicht mitbekommen haben, ja, ist nicht mehr Sonntag, ist mittlerweile Dienstag, ja. Ich bin übrigens Sammy und wir schauen heute mal dahin, wo die Magic happens, ja. Also da, wo das Chaos einfach ihren Anfang nimmt im Rettungsdienst. Und dafür habe ich heute dafür freue ich mich, habe ich heute einen Gast mit dabei, nämlich den Tim. Hi Tim!
Hey Chris, freut mich hier zu sein. Na,
Tim ist Leitstellendisponent in einer wirklich großen Leitstelle, wir nennen jetzt aber nicht welche. Ja, er ist quasi das Navi in der Not, ja, der Dirigent mit täglichem Blaulichtorchester. Und machen wir uns nichts vor, auch der professionelle Kummerkasten für uns leicht reizbare RTW-Besatzung. Ist einfach so. Moin Tim, schön, dass du Zeit hast auf jeden Fall. Wie ist denn die Lage bei dir so in der Leitstelle?
Sagen wir es mal so, Leitstelle ist eigentlich kontrolliertes Chaos.
Kontrolliertes Chaos, schön, ja.
Ja, wir wissen nicht, was hinter dem nächsten Notruf steckt. Ist es die Hosentasche, was ganz oft vorkommt? Oder ist es wirklich die Telefonreanimation, was wirklich der Worst-Case-Szenario ist?
Okay, da müssen wir nachher auf jeden Fall nochmal näher eingehen. Es ist auf jeden Fall spannend. Wir wollen heute nämlich mal direkt die Leitstelle auseinandernehmen. Jetzt nicht in ihren tiefsten Tiefen, aber einfach mal über den Notruf reden. Und ich habe ganz, ganz viele Fragen und bin auch gespannt, ob das wirklich so ist, was wir unten auf dem RTW immer denken über Leitstelle und vor allen Dingen, was wir so für Phrasen raushauen. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr genauso denkt, Tim. Ja, also da wird es bestimmt auch die ein oder andere Sache geben, wo ihr immer sagt, boah, was machen die da unten schon wieder?
Warum dauert das am Krankenhaus so extrem lange? Das war doch nur ein intern.
Es ist wirklich so, ja. Wie wird man eigentlich Leitstellendisponent? Also wie komme ich in die Leitstelle? Kann ich jetzt einfach sagen, ich habe heute Bock zu telefonieren, ich bewerbe mich da jetzt und gut ist?
Das ist eine gute Frage. Wie wird man Leitstellendisponent? Ich kann ja leider, also gut, nur für mich sprechen. Ich bin jetzt seit 16 Jahren in dem Beruf der Berufsfeuerwehren tätig. Habe dort meinen Brandmeister gemacht, dann halt noch den Rettungsassistenten. Also ich bin schon lange dabei und bin eigentlich Ergänzer über die EP1 als Notfallsanitäter. Und dann habe ich mir Erfahrung angeeignet auf dem Rettungswagen als Fahrzeugführer und auch im Brandschutz. Und irgendwann war dann so der Zeitpunkt für mich, ich brauchte was Neues, eine neue Herausforderung. Und wir haben die Möglichkeit, mal in der Leitstelle vorbeizuschauen bei uns, sich mal dazuzusetzen, einfach mal so mithören. Und dann fand ich das eigentlich sehr spannend und dachte mir, komm, ja, das wäre doch mal eine andere Abwechslung.
Und hast du einfach mal gedacht so, okay, ich habe das Rettungsdienst-Game durchgespielt, ich brauche mal was Neues jetzt, muss mal was raus.
Ja, sagen wir es mal so, der Rettungsdienst ist ja sehr vielfältig, aber wenn man nur Rettungsdienst macht, dann will man noch mal was anderes sehen. Also
Schön, dass ich diesen Beruf hier total forciere und du so raushaust, ja, also irgendwann braucht man mal was anderes. Aber ist ja auch richtig, ist ja auch cool. Also
das ist ja auch der Vorteil, den ich halt habe bei der Berufsfeuerwehr. Also ich kann wechseln und muss nicht nur Rettungsdienst machen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, aber wir schweifen ab. Wie kommt man in die Leitstelle? Man braucht eine Ausbildung Notfallsanitäter und eine feuerwehrtechnische Ausbildung in dem Bundesland, wo ich in der Leitstelle bin.
Das muss man jetzt mal so sagen, genau. Es gibt ja auch andere Bundesländer, die fahren jetzt oder versuchen gerade andere Konzepte zu fahren, ne? Wo es so eine richtige Ausbildung zum Leitstellendisponenten gibt, der wenig Erfahrung in beiden Sachen hat, sondern eher in die Disponierung geht. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das müssen wir nochmal irgendwann mal anders. Wir wollen ja heute einfach mal wirklich wie am Kaffeetisch über Leitstelle versus Rettungsdienst oder wir versus RTW reden. Das finde ich immer ganz spannend. Und da wollen wir natürlich auch die mitnehmen, die jetzt nicht unbedingt nur im Rettungsdienst arbeiten, sondern die uns einfach zuhören und fragen, wie es so geht. Und aber bevor wir da loslegen, mal erstmal die Frage, 12-Stunden-Schicht oder 24? Was habt ihr bei euch in der Leitstelle?
Also wir haben 24-Stunden-Dienste in der Leitstelle, aber wir sitzen nicht 24 Stunden am Telefon. Also wir haben, die 24 Stunden ist aufgeteilt in unsere sogenannten Sitzblöcke. Aha. Ein Sitzblock ist maximal 4 Stunden und was schon sehr lang sein kann, wenn man 4 Stunden Notrufe entgegennimmt. Da wird man schon ordentlich rangenommen, sagen wir es mal so.
Das glaube ich auf jeden Fall. Was ist denn so dein Lieblingsgetränk, was dich so wach hält in der 24-Stunden-Schicht? Oder allgemein, trinkst du da irgendwie was Besonderes? Isst du was Besonderes oder bestellt ihr euch was in die Leitstelle?
Das Thema Bestellen, es wird jede Schicht bestellt. Wir haben da unsere Experten, die quasi die Versorgung unsererseits übernehmen.
Nein!
Dann wird dann schnell in die Gruppe geschrieben, hat ja. Einer Bock auf Pizza oder was steht heute zur Auswahl und ich bin einer, der nicht mitbestellt. Also ich bin quasi ein Prepper. Ich koche vor dem Dienst. Mhm. Das heißt, ich bin Selbstversorger in der Leitstelle. Aber an besonderen Tagen, Weihnachten, Karneval, was jetzt war, versorgen wir uns in der Gruppe. Das ist eigentlich auch immer ganz schön.
Also gibt's eine Küche bei euch? Kocht mal auch mal jemand da? Oder ist es eher so weniger gesehen?
Also der Alltag ist aufgrund von unseren Sitzzeiten ist es sehr strukturiert. Es gibt immer Kollegen, die in der Leitstelle sitzen und dann gibt es Kollegen, die frei haben, also Bereitschaftszeit, die aber auch wie auf dem Rettungswagen alarmierbar sind. Das heißt, kommt es zu einer größeren Lage, dann wird auf den Knopf gedrückt und dann hat man plötzlich eine Vollbesetzung in der Leitstelle, wo dann jeder mit ran muss.
Krass. Also 24 Stunden zwischen Bereitschaft und richtig Arbeitszeit und 4 Stunden kann ich mir vorstellen, gerade in so einer großen Leitstelle, in einer dicht besiedelten Stadt, ist bestimmt auch einiges los. Da gucken wir aber nachher, glaube ich, nochmal drüber. Auf jeden Fall muss man sich mal so vorstellen. Also wie stellt man sich das vor? Ich habe ja mal gehört, ja, Leitstelle ist immer, wenn man mindestens so 4 Bildschirme und einen Riesenbildschirm an der Wand hat. Wie viele Bildschirme hast du denn vor dir an deinem Platz?
Du warst ja schon mal bei uns in der Leitstelle, das heißt, du weißt, wie die Plätze aussehen. Ich beschreibe es mal ganz grob. Wir haben einen 32 Zoll Curve-Bildschirm als Hauptbildschirm. Nett. In der Mitte.
Ja.
Links und rechts nochmal Bildschirme. Also das ist quasi so die untere Front, mit der wir arbeiten. Und dann haben wir noch im oberen Bereich, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, die sogenannte Statusüberwachung der Fahrzeuge, wo wir den aktuellen Status des Fahrzeugs sehen.
Okay, krass. Also, aber du siehst nicht auf einer Karte die ganze Zeit, wo die Fahrzeuge rumfahren, oder?
Doch, das sehe ich auch. Das kann ich mir in dem Programm, mit dem wir arbeiten, kann ich mir das anzeigen lassen. Es ist aber nicht live. Also es ist immer so ein bisschen wie so eine Art Radarbild, wo ein bisschen Zeit hinter ist, wo das Fahrzeug sich gerade befindet.
Ah ja, auch spannend. Ja, das wäre auch, glaube ich, krass, wenn, also ich glaube, ohne extreme technische Leistung, wenn man das hier 1:1 übernehmen könnte und GPS. Wäre cool, ne? Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, auch ein bisschen sehr überwacht für die Kollegen, finde ich zumindest. Man kann sich das also vorstellen wie so eine riesen LAN-Party, nur eben mit 5 Bildschirmen vor. Finde ich ja schon mal spannend. Vor allem, wenn ihr Curve-Bildschirme habt. Also da träumt ja jeder kleine Junge manchmal zu Hause davon, sowas zu haben. Und da sitzen dann einige Leute. Gibt es dann Menschen, die nur Feuerwehr machen und nur welche, die Rettungsdienst? Oder macht ihr alles?
Also ich bin von der Funktion her sowohl als Notrufannehmer eingesetzt. Das heißt, die 112, Direktleitungen von der Polizei, andere Behörden, die bei uns anrufen und Fragen oder Probleme haben. Und ich habe noch eine extra Qualifizierung als Sachbearbeiter.
Okay.
Das heißt,
du kannst kopieren,
wie soll man sich
oder
das vorstellen?
Was heißt das?
Sachbearbeiter heißt, du wirst eingeteilt, ob du jetzt einen Sachbearbeiter-Rettungsdienst machst. Das heißt, du sorgst dafür, dass wenn ein Einsatzmittel ein Problem an der Einsatzstelle hat, es braucht einen Notarzt, das ruft dann den Sachbearbeiter an. Oder wenn es schnell gehen muss, rufen auch die Kollegen vom RTW die 112. Das hast du bestimmt auch schon mal gemacht.
Mhm. Ja.
Und jedes RTW-Handy ist bei uns registriert mit einer Nummer. Das heißt, wir sehen, welcher RTW unser gerade anruft. Dann gehen wir natürlich ganz anders rein als jetzt mit unserem Standard-Leitungsdat Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort.
Ah, okay.
Dann gehen wir da rein, hey, 4-2 oder hey, 16-1. Und dann quatschen wir kurz untereinander und dann wird das abgearbeitet, was der Kollege benötigt.
Okay, krass. Wenn du also morgens so zur Schicht kommst, ne, dann löst du ja wahrscheinlich einen Kollegen ab. Wie läuft so eine Übergabe ab? Sagt man dann, Monitor 3 funktioniert nicht, Monitor 1 schon, die Tastatur ist ein bisschen dreckig, da habe ich ein bisschen Chips drauf gekrümelt oder was übergibt man da so? Wir wollen natürlich nicht so sehr ins Detail gehen, aber da bin ich mal gespannt. Also, weil im RTW, was mache ich da? Ich übergebe meine Geräte, ich gucke, ob das Auto ordentlich ist und
ob der Kraftstoff drin ist.
Ja, genau. Ne? In welcher Ecke es übel riecht im Rettungswagen und wo noch nicht? Genau.
Also wir haben nicht so eine Übergabe, wie man jetzt das im Rettungsdienst kennt. Es wird, wenn man jetzt, man muss auch sagen, wir haben sowohl 24-Stunden-Dienste als auch 12-Stunden-Tagesdienste. Und die Tagesdienste starten um 7 Uhr morgens am Platz. Das heißt, die Kollegen sind schon eingeteilt. Wer macht den Sachbearbeiter? Wer macht den Notruf? Und dann lösen wir die Kollegen ab, die in der Nacht gesessen haben, weil wir sitzen ja auch nachts an der 112.
Ja, das hoffe ich doch mal. Ne? Also zumindest, wenn ich nachts rausgeschellt werde, gehe ich davon aus, dass mindestens noch ein anderer wach ist da oben in der Leitstelle, der mit mir sich durch die Nacht geht. Ja, genau,
auf jeden Fall einer wach.
Ja.
Und so eine ganz klassische Übergabe ist dann, es wird, wenn es jetzt zum Beispiel ein größerer Einsatz ist, sei es jetzt Rettungsdienst oder vom Brandschutz, wird kurz eine Übergabe gemacht. Ob was gerade gelaufen ist, ist der Einsatz noch voll im Gange? Gibt es noch aktuelle Rückmeldungen, dass man dann quasi direkt starten kann?
Ja, man hat es nämlich ab und zu mal so, boah, der Kollege ist schon im Feierabend und so weiter. Keine Ahnung, was da ist, aber da hoffe ich ja auch immer auf so eine kleine Übergabe, dass man sagt so, du, ich habe hier eine Notiz, da habe ich noch ein, zwei Sachen reingeschrieben, keine Ahnung, die Karte von Oma Erna, die hat der RTW 16-2 noch oder sowas ähnliches. Ich denke mal, da hilft die Technik auch so ein bisschen mit, ne?
Also genau, da hilft die Technik sehr viel sogar. Ich habe ja nur von meinen Monitoren eben gesprochen. Wir haben ja noch andere Bildschirme in der Leitstelle. Unsere sogenannte Medieninformationswand, wo jeder Kollege eine wichtige Information draufschreiben kann, die dann auch dann eingeblendet wird. Das ist dann auch mal aufgeteilt. Links haben wir Rettungsdienstinformationen groß draufstehen. Und rechts haben wir dann große Brandschutzinformationen draufstehen.
Ja, so soll es auch sein. Also so eine schöne Riesentafel, wo einfach mal alles drauf ist. So muss man sich das vorstellen. Und je größer die Tafel, desto geiler die Leitstelle. Habe ich mal gehört, zumindest früher. Nein, also jede Leitstelle muss...
Unsere ist sehr groß,
ja. Ja, ja, die ist schon sehr groß. Ich habe ja, da, wie du schon sagtest, schon selbst mit drin gesessen. Und man muss jetzt muss man das Eis brechen. Ne? Also Tim und ich kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Ne? Wir sehen uns zwar nicht oft, außer wenn ich mal irgendwo unterwegs bin. Aber wenn wir uns sehen, dann quatscht er auch nicht so wie jetzt gerade. Er ist sehr gesittet, muss ich sagen. Und den Akzent hat er auch gut rausgenommen. Sonst redet er ein bisschen, das ist immer ein bisschen kumpelhafter, ne? Aber wir versuchen heute ja mal auch alles ordentlich zu machen hier. Und nicht
ich versuche es gut zu erklären, dass auch Leute es verstehen, die nur die 112 kennen und nicht die Leute, die hinter der 112 kennen. Ich bin jetzt seit 3 Jahren hinter der 112, viele Telefonate geführt und es ist spannend.
Sag mal so in 4 Stunden ungefähr oder in deiner Schicht, wie auch immer du es einschätzen möchtest, nur subjektiv betrachtet, wie viele Notrufe nimmst du ungefähr an oder Anrufe an sich? Hast du mal so durchgezählt?
Also ich habe mal eine Strichliste gemacht, weil es mich einfach interessiert hat.
Ja.
Das war natürlich dann, nehmen wir mal einen normalen Tag, das waren so um die, also 4 Stunden, wir reden jetzt nur Notrufe, nur 112, Direktleitung, nichts, was hinten im, sagen wir mal, Backoffice läuft, über die Einsatzlenkergeschichte, da komme ich so auf 180, 200 Telefonate in den 4 Stunden.
Ja. Ich bin ja froh, wenn ich in einer Stunde immer schon mal einen Anruf durch habe, aber 180 in 4 Stunden, eieiei.
Also das sind dann alle Anrufe, ne?
Ja,
das sind,
ich verstehe
dann
schon. Ja.
Taschen, die anrufen, Hosentaschen. Ich habe es eingangs schon gesagt, es rufen so viele Hosentaschen an. Das kann man sich nicht vorstellen.
Krass.
Man hört dann 30 Sekunden dem Rauschen der Hosentasche hinzu und dann sagt man, wenn sie einen Notruf haben oder einen Notfall haben, da rufen sie nochmal an. Ich beende das Gespräch, weil es wird aufgezeichnet.
Aber da kann man auch mal kurz drauf eingehen. So, wenn ich die 112 jetzt wähle, ja, wie weiß denn mein Handy, dass ich jetzt bei dir rauskommen muss, weil ich jetzt in der Nähe von dir, also von deiner Leitstelle wohne.
Also du meinst jetzt, wie weiß das Handy, in welcher Leitstelle
Richtig.
Der Notruf bearbeitet wird?
Ich muss ja keine Vorwahl treffen, ich wähle ja einfach nur die 112.
Das ist richtig.
Genau. Und dann weiß das Handy beziehungsweise wahrscheinlich der Anbieter, wo ich rauskommen muss. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in dem Kreis bei dir bin, dann sagt er nur in diese Leitstelle. Oder kann es auch mal sein, dass ich in München rauskomme?
Sollte nicht passieren, aber es kann passieren.
Ja.
Das funktioniert. Technisch bin ich jetzt nicht so versiert. Also ich vermute mal, es liegt einfach daran, wo ist das Handy gerade eingeloggt, in welcher Funkzelle. Und die Funkzelle weiß dann, okay, ich befinde mich in der Stadt XY, da ist überregional die und die Leitstelle zuständig, dann lande ich bei der Leitstelle. Problematisch wird das dann, wenn man quasi in den Randgebieten ist.
Mhm. Dann ist immer so die Frage, welche Funkantenne aus welchem Bereich gerade, wo ist, also man nennt das ja Handshake immer so im technischen Bereich. Ja, wenn eine Funkantenne zu einer anderen das Handy übergibt, ist es ein sogenannter Handschlag oder Handshake. Und doof, wenn man dann halt immer so zwischen den zwei, ich habe das hier oben in Mecklenburg-Vorpommern bei mir auch so, wenn man relativ weit auf Rügen oder auf Usedom oder sowas ist, ne, dann ist da die polnische Grenze. Und das ist witzig, weil dann meldet sich bei mir der Anbieter und sagt so, willkommen in Polen. Und du sagst, ich stehe noch hier in Deutschland, aber die Funkstrahlen, die können das ja nicht immer unterscheiden, ob man jetzt hier die Grenze schon passiert hat. Und so kann es auch mal passieren, also, dass man in Polen rauskommt, dann gegebenenfalls. Ne?
Diese überregionalen Notrufe, das ist auch tägliches Geschäft, weil es kann ja auch sein, dass du als Beispiel in deiner Stadt rufst an für einen Notfall in München zum Beispiel.
Durchaus.
Dann willst du die 112 und dann landest du nicht in München, sondern du landest bei deiner Leitstelle und erklärst dann dem Disponenten, dass der Notfall nicht bei dir ist, sondern in München.
Okay.
Und dann geht das runter.
Und dann schickst du das weiter oder wie läuft das?
Also ich nehme alles auf.
Mhm.
Rückrufnummer wird mir angezeigt, auch wenn das Handy die Nummer nicht sendet, dann wird mir die trotzdem angezeigt. Du kannst es nicht ausschalten. Wir sehen immer eine Nummer. Und dann wird alles aufgenommen. Wir legen einen Einsatz an, damit auch alles dokumentiert ist. Und dann rufe ich über unser Telefonbuch einfach die Leitstelle in München an und sage, hey, hier, ich bin's, der Tim, Disponent aus der und der Leitstelle. Ich habe da einen Einsatz für euch. Und dann läuft das 1:1 so rüber.
Okay, auch mal spannend. Also man kann jetzt nicht aus deiner Leitstelle quasi in einer anderen Leitstelle die RTWs koordinieren. Ich könnte jetzt nicht von dir aus sagen, München, Rostock, was auch immer, da gucke ich doch mal, ob der Sammy hier jetzt gerade frei ist, den schicke ich dann mal los, sondern du musst es immer der jeweiligen Leitstelle übergeben und die kümmern sich dann weiterhin um die Disponierung, ja?
Genau. Jede Leitstelle entscheidet über ihre Fahrzeuge selbst. Es wäre schön, wenn ich einfach deutschlandweit die Fahrzeuge rumdisponieren könnte. Aber das ist ja auch nicht gewollt. Ne?
Ja.
Also ich finde das gut, dass es eine Trennung gibt, Bereiche, wo man zuständig ist, weil Deutschland ist groß. Jeder hat so seine Spezialitäten in seinem Bereich. Manche haben eine große Autobahn, manche haben einen Fluss, der durch den Bezirk geht, wo es öfter Wassereinsätze gibt und ähnliches. Also da ist jede Leitstelle spezialisiert.
Also quasi gut, dass man dann sich doch ein bisschen auskennt in seinem Bereich auch. Ne? Okay.
Hilft mir auch, wenn ein Notruf aus meinem ehemaligen Wachgebiet kommt, der die Straße sagt und ich weiß ganz genau, da war ich schon mal, ich kenne den Namen, eventuell kenne ich auch den Patienten und weiß genau, was er hat oder auch nicht hat. Und dann disponiere ich durch.
Und wenn ich jetzt bei dir anrufe, ich habe mal früher im Erste-Hilfe-Kurs ja noch gelernt, 5W-Fragen soll man immer auswendig können. Mittlerweile lehren wir das in Erste-Hilfe-Kursen ja gar nicht mehr, diese 5W-Fragen, also wo, was, wie viele, welche warten. Ja, was ist heute so das Maß der Dinge, also was sollte ich bereithalten, wenn ich dich jetzt anrufe?
Adresse.
Adresse, okay.
Das ist das Wichtigste. Also du musst wissen, wo du bist,
ja.
Sei es jetzt eine Straßenkreuzung oder deine Wohnanschrift. Der Standort ist essentiell für das, womit wir arbeiten.
Okay, ist das auch immer das Erste, was man sagen sollte? Oder ich sage ja immer gerne den Namen, meinen Namen so.
Also wir sagen ja schon im Einleitungssatz Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort? Also wir fragen nicht nach deinem Namen, wir fragen nicht, was ist los, sondern wir wollen erstmal eine Adresse haben.
Aber wie viele sagen denn dann wirklich erstmal den Notfallort und fangen nicht irgendwie anders an? Mal so gefühlt wieder, wir machen heute nach Gefühl.
Nach Gefühl. Also 5% aller Notrufe warten diesen Satz ab und kommen dann mit einer Adresse.
Echt? Also 5% sagen das nur und gehen erst gar nicht drauf ein. Wie kriegst du denn da die Kurve wieder zu den Leuten, dass die doch in deinem Tonus bleiben? Also du bist ja eigentlich der Taktgeber jetzt hier im Anruf, ne? Wie schaffst du es, dass die dann trotzdem sagen, jetzt sagen sie mir doch erstmal den Notruf oder den Notfallort?
Also wir haben in der Ausbildung das Thema Kommunikation. Da hatten wir extra einen Kommunikationstrainer, der uns Mittel und Wege gezeigt hat, wie wir mit unserer Stimme Personen wieder zu dem bekommen, was wir gerne hätten. Ne? Wenn jetzt der Notruf kommt, man geht in die Leitung, man sagt seinen Einleitungssatz und das Gegenüber erzählt sofort, was passiert ist. Ne? So nach dem Motto, kommen Sie schnell, mein Vater ist umgefallen.
Ja, ja.
So, dann sage ich immer, okay, wo müssen wir denn hin? Also ich wiederhole quasi nochmal eingangs meine Frage.
Ah.
Und dann merken auch John die Leute aufgrund meiner bestimmten Betonung auf diesem Wo, dass die ganz anders anfangen müssen. Und dann fangen die mit der Adresse an. Dann arbeite ich meine Einsatzmaske durch, meine Adresse auf. Die Rufnummer wird automatisch übertragen. Also da brauche ich nichts machen. Die ist automatisch mit dem Einsatz dann verknüpft, diese Rufnummer.
Ja.
Ich mache das dann ich würde sagen, ich nenne es mal Freestyle. Wir haben keine strukturierte Patientenabfrage.
Aha.
Da wirst du lachen, ne? Das Thema hatten wir schon ganz
oft
zwischen
uns. Du nimmst mir hier schon die Frage ab, aber ja, das ist ganz spannend. Ihr habt keine strukturierte Patientenabfrage.
Nein, haben wir nicht. Also wir haben Eckpunkte, die wichtig sind, aber wir haben jetzt nicht so einen Fragenbaum, den wir durchgehen, haben wir nicht. Sondern es wird alles in der Situation entschieden, was für ein Notfall es ist. Ist es kein Notfall oder ist es wirklich ein Notfall, wo wir sagen, ey, das ist jetzt so zeitkritisch, da machen wir direkt den Notarzt mit dabei.
Gehen wir gleich drauf ein. Ich würde nochmal bei dem Wo bleiben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Autobahn bin, habe ich doch das Problem, ich kenne mich da nicht aus. Also ganz ehrlich, wenn ich zu dir mal runterfahre und so weiter, die große Strecke, die ich da so brauche, da weiß ich nicht immer überall, welche Ausfahrt ich gerade vorbeigefahren bin.
Das weiß kaum einer.
Viele selbst du wissen nicht, denke ich mal, oder?
Die Anschlussstelle, wo sie denn vorbeigefahren sind, das weiß einer auf der Autobahn, wenn die Strecke machen, dann wissen die Leute das nicht.
Nee.
Wir haben dann technische Möglichkeiten, um eine Standortbestimmung durchzuführen.
Hilft es da, wenn ich eher so ein modernes Smartphone habe, statt die alten Knochen, die wir damals von Nokia und KKG?
Also im Smartphone-Alter ist das schon deutlich besser. Ich muss mich mal überlegen, ob ich mal einen Notruf hatte, der sagte zu mir, dass er ein altes Handy hatte, was wir nicht orten konnten.
Naja, es ist ja eigentlich normalerweise so, ich weiß es noch so von damals, bei den alten Handys konntest du nur triangulieren mit den verschiedenen, also je nachdem wie viele Antennen um das Handy rum waren, konntest du dann quasi so in einem gewissen Radius, aber mit den neuen Handys, die haben ja GPS drin und sind ja mittlerweile über den Provider verpflichtet, den Standort rauszuschicken. Ne? Über das, wie heißt es denn, ATM?
Nee. AML-Daten sind das.
AML, genau.
Ja. Frag mich aber nicht, wofür AML steht.
Ja,
das
ist,
haben
ist
uns
ja auch egal,
erklärt.
Aber AML ist halt das, wo der Leitstelle dann quasi angezeigt wird, je nachdem, wie lange man telefoniert, wo genau jetzt das Handy ist. Und das ist schon eine ganz coole Sache, aber verlassen sollte man sich ja nicht die ganze Zeit drauf, kann ja auch mal fehlgeleitet sein, ne? Durch, keine Ahnung, andere Funkwellen. Und ich weiß nicht, also wenn ich jetzt im Wald bin, ist so ein AML natürlich richtig gut, ja. Aber ansonsten...
Dann haben wir einen Punkt auf einer grünen Fläche.
Ja, genau. Und dann schickt da mal ein RTW. Und es gibt so einen Standardspruch im Erste-Hilfe-Kurs und der kommt jedes Mal von mindestens einem Teilnehmer, der sagt dann so, und was ist, wenn ich im Wald verunglückt bin? Meine Gegenfrage ist dann immer ja, wann waren Sie denn das letzte Mal im Wald, jetzt mal ehrlich. Ne? Ist aber trotzdem mal eine interessante Frage, wenn man dann plötzlich auf so einem grünen Punkt, wie du schon sagtest, ist auf der Karte, was macht ihr denn da? Also ihr habt die Koordinaten vielleicht irgendwie vom AML oder andere Sachen, dann schickt ihr einen RTW und einen Hubschrauber hin oder wie läuft das oder welche Behilfsmittel hast du da noch?
Also ich habe die Möglichkeit, wenn es ein Smartphone ist, also ich hatte den Fall schon gehabt, dass ich einen Notruf aus einem Waldstück hatte,
ja,
wo eine Frau umgeknickt war, die nicht mehr laufen konnte. Da hatte ich auch nur diesen Punkt auf der Karte und habe dann die Karte vergrößert, um zu gucken, was ist denn da so in der Nähe. Und parallel habe ich sie gefragt, ob sie mir ihre GPS-Koordinaten geben kann, die man über Google Maps abrufen kann. Und dann habe ich ja auch eine Lokalisierung auf bis zu einem Quadratmeter, die sehr genau ist. Und dann versucht man da ein Rettungsmittel hinzukriegen in den Wald.
Hier. Okay, das ist auch mal spannend. Ne? Kann man ja auch machen. Gibt ja auch so Sachen wie Rescue Check, wo man so eine SMS zum Beispiel raussenden kann und dann kriegt man hier die Koordinaten oder auch mal ein Bild, wenn jemand das macht. Gibt ganz, ganz viele interessante technische Möglichkeiten in der Leitstelle, da an seinen Notfallort zu kommen. Eine andere technische Möglichkeit, seinen Notfall beziehungsweise den Notruf abzuarbeiten, ist ja, da kappeln wir uns immer gerne mal ein bisschen, die standardisierte Notrufabfrage. Wir kappeln uns insofern, weil Tim und ich immer so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, was ist jetzt besser und was nicht. Ne? Und ich bin ja immer so absolut dafür, dass, also ich habe es ja schon gesehen, tatsächlich, dass standardisierte Notrufabfragen durchaus Sinn ergeben und auch gut sind. Und Tim sagt so, da fehlt immer die menschliche Komponente. Oder wie ist das? Wie siehst du das? Standardisierte Notrufabfrage.
Standardisierte Notrufabfrage kann sicherlich gut sein. Ich will es nicht verteufeln. Ne? Ja. Um Gottes Willen, es gibt viele Leitstellen, die damit arbeiten.
Und man muss ja auch sagen, es ist jetzt hier absolut Tims Meinung. Ne? Also mal als, genau, als Person hier und nicht irgendwie irgendeine Leitstelle vertretend oder so.
Also für mich ist es immer schwierig, dann so einen Fragenbaum durchzugehen. Ne? Haben Sie Probleme mit der Atmung? Ja, nein. Und dann kommt das nächste Fenster. Wie stark sind die Atembeschwerden? Von 0 bis 10. Okay, dann hast du die Atmung durchgearbeitet. Dann fängst du an, haben Sie Brustschmerzen? Ja, nein. Und dann gehst du den Fragenbaum durch. Finde ich persönlich sehr langwierig, das Ganze durchzuarbeiten. Nicht im Notruf. Es mag sein, du kennst ja den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, mhm, unter der 116 117.
Auf jeden Fall.
Das ist eine andere Stelle. Die arbeiten mit so einem Fragebaum. Die fragen dich alles einmal komplett durch und am Ende kommen die zu dem Ergebnis, Hausarzt, Bereitschaftsarzt oder ab einem bestimmten Punkt, wenn es zu kritisch wird, dann wird direkt auf die 112 verwiesen. Dann kriegen wir die übergestellt von dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst.
Das könnt ihr übrigens gerne mal ausprobieren, weil dieser Abfragenbaum, den gibt es tatsächlich online für euch unter 116117.de. Da gibt es so einen Navigator. Ich packe euch den Link unten mal in die Shownotes rein. Und da könnt ihr gerne mal, da löst ihr keinen Notruf aus, keine Sorge, könnt euch aber beraten lassen, ob jetzt hier die 112 oder die 116117 hier besser wären. Geht da mal ein bisschen kritischer an dieses Ganze ran, weil ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, da gibt's ja Menschen, ich sag jetzt mal, naja, die schätzen ihre Situation gerne etwas übertrieben ein. Ne? Kommt dann nämlich auch sowas wie, haben sie aktuell Luftnot? So, wenn der Mensch jetzt aber schon eine COPD hat, also immer Luftnot, dann schreibt er rein, ja, ich hab Luftnot. Ne? Und dann ist der Baum meistens schon so gestrickt, dass man eher auf die 112 als auf die 116117 kommt. Da kann ich schon verstehen, dass so eine standardisierte Notrufabfrage doch mal fehlgeleitet ist. Ne? Andererseits muss man auch sagen, für dich vielleicht eine kleine Versicherung auch manchmal, weil ich möchte nicht sagen, dass du kein Profi bist und das nicht gut einschätzen kannst. Und ich wette mit dir, dass du manchmal auch viel schneller an dein Ziel kommst, ohne so eine standardisierte Notrufabfrage. Aber es schützt halt auch nicht so gut vor Fehlern, oder?
Fehler passieren, das ohne Frage. Aber Fehler würden ja auch zwangsläufig in so einer standardisierten Notrufabfrage passieren. Nehmen wir mal den Fall an. Du arbeitest diese standardisierte Notrufabfrage dran, bist noch nicht zu einem Ergebnis gekommen und plötzlich antwortet dir das Gegenüber nicht mehr.
Ja, okay, spannende Sache. Mhm. Dann hast du dann natürlich Probleme, dann kommst du nicht dann weiter, ne? Aber dann gehst du davon aus.
Erstmal nicht, du kriegst ja keine Antwort, der ist ja vielleicht umgekippt oder was auch immer.
Ja.
Und so finde ich das unstandardisierte Notrufabfragesystem, nenne ich mal so, finde ich dann deutlich besser, weil ich kriege sofort auf das, was ich in dem Moment wissen muss, eine Antwort.
Aber was standardisiert ist, ist doch, sobald es in die Sache Reanimation reingeht, also Wiederbelebung, da habt ihr doch bestimmt, also so kenne ich das aus Leitstellen mittlerweile in Deutschland, so ein ganz straffes Programm, was ihr da aufmacht und das alles abarbeitet, um einfach ganz normal, oder nicht?
Das Thema Reanimation bzw. Telefonreanimation ist sehr straff geregelt. Wir haben an unseren Plätzen und auch im Computer den Anweisungsfaden von oben nach unten mit, also wir fragen ja nicht mehr, ob die Person einen Puls hat.
Ja.
Wir fragen nur, ob die Person atmet.
Das gehört ja auch dazu. Atmet die Person noch oder nicht? Und manchmal so, lässt man die auch auszählen. Ne? Und wenn es dann unter 10 Atemzüge pro Dings ist und so weiter, merkt man, okay, das ist eine agonale Atmung und dann Reanimation.
Genau. Wenn der nicht atmet, dann versuche ich die Person, wenn die Person es kann und möchte, dann leiten wir die Telefonreanimation ein. Im Hintergrund, sobald wir das Stichwort Reanimation in unseren Computer hacken und die Kollegen schon alarmiert sind und auf dem Weg, sagen wir es auch dem Patienten oder den Anrufern. Wir sagen, die Hilfe ist unterwegs, helfen Sie jetzt uns und wir versuchen eine Wiederbelebung zusammen.
Okay, das sind Standardsprüche, die man schon raushaut, aber es ist tatsächlich so, dass du nebenbei, neben dem Anruf, schon koordinierst und gegebenenfalls sogar schon alarmierst.
Genau, also im 90% der Fälle, sobald ich erkannt habe, dass es sich um eine lebensbedrohliche Situation handelt, also eine Reanimationssituation, sind die Kräfte schon auf dem Weg und dann versuche ich die Person irgendwie mit meiner Stimme, ich habe nichts anderes, ich versuche die Person zu motivieren, tätig zu werden.
Krass. Also auf jeden Fall, das stelle ich mir immer umso spannender vor. Erstens, weil die Person ja jetzt nicht ganz normal, so wie wir hier reden, sagt, ja, also der atmet nicht mehr, sondern die werden ja sehr aufgeregt sein. Und die dann einerseits erstmal auf seine Seite zu bekommen, um hier ganz koordiniert eine gute Wiederbelebung zu machen. Und andererseits tippst du auf deinen ganzen Bildschirm rum und versuchst hier irgendeinen Rettungswagen zu finden oder schlägt das System das vor?
Das System schlägt mir das nächste freie Einsatzmittel vor, also das sogenannte, das schnellste Einsatzmittel. Und es wird auch ein Fahrzeug von der Feuerwehr mit dazu geschickt.
Ah ja, sehr gut. Okay, das heißt, da versucht man immer so ein bisschen was hinzuballern, damit einer von beiden auf jeden Fall oder einer von drei Rettungsmitteln dann am schnellstmöglichen ankommt und dann so weitergeht. Und währenddessen bleibst du immer dran bei der Reanimation.
Genau. Sobald das Stichwort Reanimation in meinen Einsatzleitrechner eingegeben wurde, ich das Ganze disponiert habe, dass die passenden Fahrzeuge im Einsatz drin sind, alarmiert habe, das mache ich alles parallel, während ich mit der Person spreche. Ja, das kriegen die Leute gar nicht mit.
Und wie oft kommt es in so einer Schicht, in so einer 24-Stunden-Schicht vor, dass du so eine Telefonreha machen musst? Ist es bei jeder eine oder mehr oder mal auch keine?
Wir haben bestimmt irgendwo Zahlen, die belegen können, wie viele Telefonreanimationen wir in 24 Stunden haben.
Ich meine jetzt so für dich. Wir sind ja heute voll im subjektiven Bereich. Ja.
Jede Schicht wäre übertrieben, aber so jede dritte, vierte, das kommt schon mal vor.
Okay.
Wir wissen aber nicht, ist es jetzt eine Reanimationssituation oder ist es eine Situation, wo der Anrufer die Situation völlig falsch einschätzt.
Ah ja, na gut, da ist man auch mal darauf angewiesen, so ein bisschen, was die dann einem erzählen. Ne?
Auf jeden Fall. Wir sind zu 100% auf die Leute angewiesen, die den Notruf absetzen. Und alles Weitere versuchen wir den Leuten dann telefonisch zu erklären, was sie jetzt zu machen haben. Reanimation, Telefonreanimation ist jetzt auch schon wirklich der Worst Case. Also ich sage dann meistens zu den Leuten, wenn ich merke, dass die nicht so wirklich die Situation verstehen oder begreifen oder sagen zu mir am Telefon, ich mache da nichts, ich habe Angst, dass ich was falsch mache, dann sage ich immer, sie können nichts falsch machen, der ist ja schon tot.
Ja, ja, eben. Schlimmer kann es schon fast nicht werden, es sei denn, sie holen jetzt die Motorsäge raus und schneiden ihm irgendwas ab. Ne? Das ist aber wirklich
makaber. Ja, aber viele sagen auch, du kannst den Leuten ja nicht sagen, dass der gerade tot ist. Ich so, doch, kann ich, weil er ist ja tot. Er hat keinen Puls. Wir gehen mal davon aus, dass er keinen Puls hat, keinen Herzschlag, ist tot. Und du weißt es als Notfallsanitäter, wie schnell fangen Stoffe im Körper an, kaputt zu gehen. Das Gehirn geht nach 3 Minuten unwiederbringlich die ersten Nervenzellen kaputt.
Ja, ja, aber es ist jetzt noch nicht in dem Tod, also es ist tot, ja, klinisch tot nennt man das ja. Aber man kann auch wiederbeleben, deswegen heißt es ja auch wiederbeleben, ne? Genau. Aber spannend, also man muss den Leuten das ja manchmal vor Augen halten, wie brenzlig die Situation jetzt hier auch ist. Und da wäre mal eine ganz coole Frage, merkst du selbst, wenn Leute untertreiben, aber auch übertreiben manchmal im Notruf?
Also es ist schwierig in der Situation jetzt zu sagen, der übertreibt, der hat nichts oder die hat schon ein Problem, die traut es sich nur nicht zu sagen. Das kommt auch schon vor. Ja. Das ist schwierig.
Ja, ist halt so, wie der Mensch das einschätzt, ne?
Ich habe da ein Beispiel, ein sehr gutes Beispiel. Ich hatte mal nachts um 2:30 einen Anruf von einer älteren Person, weiblich. Da hat man schon an der Tonlage hat ein Problem. Das stimmt, das hört man schon an der Stimme. Und da kommen wir wieder zu diesem Faktor Mensch, den ich sehr wichtig finde. Und die erzählte dann, sie ist im Flur gestürzt, liegt auf dem Boden, hat es gerade noch zum Telefon geschafft und sie hat den Verdacht, dass sie sich irgendwas gebrochen hat.
Mhm.
So, ich sage, okay, sind sie alleine zu Hause? Gucken, ob irgendwann Angehörige dabei sind. Sagt sie, sie ist alleine zu Hause. Dann geht man im Kopf schon durch, okay, ältere Person auf dem Boden. Ich gehe mal von stärksten Schmerzen aus, weil man hört an der Stimmfarbe, das tut der Dame richtig weh.
Ja.
Dann frage ich noch, ob sie es irgendwie schaffen kann, die Tür zu öffnen. Dann sagt sie, sie würde es versuchen. Dann denke ich mir schon so, in der Situation sagt sie zu mir, sie versucht uns die Tür zu öffnen. Schwierig. Habe ich als Einsatzstichwort Person hinter Tür gemacht und die Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hingeschickt. Habe zu der Dame gesagt, dass sie in der Position, in der es erträglich ist oder ja erträglich bleiben soll, die Kollegen sind auf dem Weg, wir machen die Tür auf und dann würde sie die adäquate Hilfe bekommen.
Okay, da muss ich sagen, wirklich, okay, da mal so weg von der standardisierten Notrufabfrage, da brauchst du einen Menschen dahinter. Das könnte auch so ein Notruf, genau deswegen könnte niemals eine Maschine machen zum Beispiel. Ne? Also die SNA ist ja jetzt nicht unbedingt immer, oder zielt ja nicht darauf ab, jetzt jemanden robotermäßig da zu nutzen, aber wenn der Mensch davor nicht empathisch genug ist, das mitzubekommen, ja, beim Notruf, und ich glaube, das muss man schon oft sein, ja, manchmal empathisch, manchmal auch einfach bestimmt und böse, aber
böse vor allen Dingen,
böse, ja.
Wenn man aufgelegt hat, ja, dann kommen genau. Die Sprüche,
aber am Telefon darüber ist man reden wir auf jeden Fall nachher gleich.
Und dann genau. Denkt man sich so, okay, aber um die Story rund zu machen, ja. Wir haben ja dann die Möglichkeiten, in den Einsätzen nachzulesen,
okay,
was denn passiert ist, wenn eine Rückmeldung kommt. Jetzt war die Feuerwehr damit bei dem Beispiel. Das heißt, der Einsatzlenker im Brandschutz wird auf jeden Fall eine Rückmeldung bekommen von dem Einsatz. Ich habe dann weiter Profi disponiert, nachdem ich das Gespräch beendet hatte, und habe dann mal so nach 20 Minuten in den Einsatz, den ich disponiert hatte, reingeschaut, um zu gucken, haben die Kollegen die Tür aufgebrochen, wie war die Situation. Und da ist mir ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht.
Okay.
Da stand im Einsatzprotokoll, dass die Dame selbstständig die Tür geöffnet hat.
Okay. Also hat sie sich doch noch hochgekämpft.
Ja, genau. Das heißt, diese alte Frau hat sich bis zur Tür gekämpft mit einer gebrochenen Hüfte, was es letztlich war, gebrochene Hüfte, um uns die Tür zu öffnen.
Wow. Ja, sieht man mal, wozu der Mensch manchmal fähig ist auch, ne? Auch in so einer Notsituation, was Adrenalin alles so macht. Bin auch immer wieder erstaunt, wenn uns da manche die Tür öffnen und denkst du, die hat schon die zwei Schritte keine Luft mehr bekommen, aber dass sie uns auch die Tür geöffnet hat und die Treppe runtergekommen ist und so weiter. Es ist immer wieder erstaunlich, ja, was da so
und
vorkommt.
Dame hat sich am Telefon noch entschuldigt zu mir.
Ja, das verstehe ich immer. Die wirklich einen Notfall haben, die entschuldigen sich doch oft, oder?
Hast du im Rettungswagen auch ganz oft erlebt, dass sich Leute dafür entschuldigen, dass sie einen nachts um 5 Uhr haben kommen lassen für einen Herzinfarkt oder sowas.
Ja.
Es tut mir leid, ich wollte sie nicht stören oder ähnliches. Also das war dann so ein Einsatznotruf, wo ich dann auch im Nachgang dachte, habe ich richtig entschieden, ich habe das Größtmögliche hingeschickt. Was die Person da jetzt letztlich dann noch geleistet hat, Hut ab.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wir wollen gleich weitermachen, gehen in eine ganz, ganz kurze Pause und dann reden wir sowohl über ein paar Notrufe, die du schon so miterlebt hast, da bin ich mal echt gespannt, aber auch über neue Technik, ne? Zum Beispiel der E-Call oder auch Notrufe über Smartwatches und so weiter. Da wollen wir uns mal ein bisschen austauschen und ich bin sehr gespannt auf Tims Meinung bezüglich Leitstelle versus RTW. Ich habe da ein paar Storys, über die ich mich immer aufrege, über unsere Leitstelle, und ich bin mal gespannt, was bei denen da oben so abgeht. Also bis gleich. Ja, zurück aus der Werbepause. Schön wäre es manchmal, das kann ich mir auch vorstellen, in der Leitstelle, wenn es eine Werbepause auch in der Leitstelle gibt. Die gibt es meistens nach 4 Stunden, aber ich glaube so nach Karneval. Und es ist ja gerade Karneval überall, außer in Mecklenburg-Vorpommern, obwohl auch da haben wir es ab und zu mal. Ist Karneval bei euch auch immer so ein Thema? Gerade wird es da ein bisschen schlimmer in so einer Großstadt?
Karneval ist... Ja, es ist viel los. Es ist viel, viel mehr los als sonst. Die Klassiker Alkohol, Drogen aller Art. Also es ist schon ein erhöhtes Aufkommen.
Ist krass, ne? Aber bei allgemeinen Großevents ist man da als Leitstelle auch mal froh, dass man da so einen Sanitätsdienst vor Ort hat zum Beispiel. Es muss ja nicht nur Karneval sein, kann ja auch, keine Ahnung, da spielt FC Nürnberg oder sonst irgendwas gerade. Oder also merkt man das schon, dass man da einiges abgenommen bekommt, auch als Leitstelle, weil da Sanitäter vor Ort sind?
Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn die im Ehrenamt tätig sind, wenn jetzt ein Bundesligaspiel ist zum Beispiel, da wird ein Sanitätsdienst gestellt, da merkt man schon, dass uns das entlastet, weil da sind auch erstmal Profis vor Ort, die schätzen das ganz anders ein, nehmen den Patienten vielleicht mit in den Behandlungsplatz, dann liegt er erstmal im Behandlungsplatz, wir merken davon gar nichts. Und nachher kann der dann eventuell, ohne dass wir im Rettungswagen vor Ort waren, nach Hause gehen.
Ach krass, okay. Sehr cool. Und wenn ich jetzt als Sanitäter außer Dienst anrufe, also Notfallsanitäter, ne, hilft es euch da auch, dass ich sage, du, hier ist Christian erstmal, ich bin hier, keine Ahnung, im Schulweg 2 und bin der Notfallsanitäter außer Dienst, hab folgendes, bla bla bla, brauche hier ein RTW und ein NEF. Nehmt ihr das auf oder sagt ihr, nee, also ich bin hier immer noch der Chef und sag, was hier kommt? Oder ist das auch mal eine Hilfe?
Es ist sicherlich hilfreich, wenn einer mit geschulte Person vor Ort ist, sei es jetzt der Ersthelfer, der wirklich gerade vor einer Woche seinen Lehrgang hatte oder so wie du, der Notfallsanitäter an der Einsatzstelle ist, dann ist das Gespräch ein ganz anderes.
Ja.
Man kriegt sofort das, was man braucht, Adresse, was hat der Patient, was brauchst du. Ich frage dann auch bei den Personen, wenn es jetzt eine Ärztin ist, die anruft und uns schildert die und die Situation, dann frage ich oftmals, brauchen sie auch einen Notarzt an der Einsatzstelle? Und dann sagen die Ärzte meistens, nee, brauchen wir nicht, ein Rettungswagen reicht uns.
Das wäre schön, das haben wir bei uns eher weniger. Da kommen dann eher so dieses, ja, ich brauche einen Notarzt, weil ich brauche ja einen ärztlichen Kollegen, der mir das übernimmt. Aber ich glaube, das sind Geschmäcker unterschiedlich. Herrlich.
Das kommt immer ganz drauf an. Also es ist auch wieder dieses Situationsabhängige. Man kann nicht sagen, ich habe die Dame jetzt am Telefon, die kriegt das. Ich habe den Herrn am Telefon, der kriegt das. Sondern es ist immer individuell. Man merkt auch in der Stimme, es ist ein übermotivierter Notfallsanitäter, der mir sein Latein um die Ohren haut, um zu... anzugeben, sag ich mal so, ne?
Wenn dann anfängt,
hier Humerusfraktur mit einer keine Ahnung was, da schalte ich schon ab. Für mich reicht's, ist der Knochen gebrochen oder ist der nicht? Und ich will nicht wissen, was für ein Knochen das ist.
Okay, also das finde ich, glaube ich, auch mal spannend, wenn Anrufende anrufen und dann erstmal ihre ganze Lebensgeschichte am Notruf erzählen. Das passiert doch wohl auch ab und zu mal, oder?
Viele, die ihre Lebensgeschichte erzählen wollen, fangen erstmal an, es ist kein Notfall.
Okay, und dann geht los. Ich muss sie dann aber mal ganz kurz erklären. Also.
Genau, und dann wird rausgeholt. Dann heißt es oftmals, ja, es ist kein Notfall, aber ich habe seit 8 Wochen im Rücken so ein Ziehen. Was könnte das sein?
No way, 8 Wochen und ein Ziehen. Herrlich.
Dann nachts, ne? Das sind ja diese Dinger, wo die RTWs dann fragen, warum schickst du uns raus?
Ja, das glaube ich.
Das sind dann die Dinge, die nachts passieren.
Das glaube ich, so eine Diskrepanz wird es immer geben, ne? Wir kommen auf jeden Fall gleich drauf. Ich habe schon total Bock, darüber zu reden, weil das sind wirklich so Sachen, die irritieren mich. Aber eine Sache will ich noch wissen, und zwar, die finde ich super spannend, weil sie hat einem Patienten bei mir schon das Leben gerettet. Die sogenannten Notrufe über Wearables oder aber auch der sogenannte E-Call, also sprich der Neuwagen, also Neuwagen ist es ja Pflicht, dass ein Auto bei einem Unfall anruft oder es sogar einen SOS-Knopf im Auto gibt, worüber man die Leitstelle erreicht. Ja, was seht oder hört ihr denn dann so, wenn so ein Auto euch anruft?
Ja, dann ruft uns ein Auto an. Das erkennt man sofort, indem man auf die Rufnummer guckt.
Okay.
Die ist unwahrscheinlich lang. Das sind, glaube ich, 18 oder 19 Zahlen, die dann ankommen. Meistens mit einer plus 88 am Anfang. Da weiß man,
okay,
da ruft uns gerade ein Auto an.
Das heißt, wenn ich jetzt mal kurz bei Google plus 88 als Vorwahl angebe, was wird er denn da erzählen? Deutet auf betrügerische Anrufe oder Satellitennetze hin, sagt er hier jetzt gerade, Abzockgefahr.
Ja, dann ruft das Auto uns in betrügerischer Absicht an, ich habe keine Ahnung. Also es kommt halt bei uns an. Der Nachteil ist, wir können diese Autos nicht zurückrufen. Das heißt, ist das Gespräch beendet? Können wir nicht zurückrufen.
Ah, spannend. Hier steht auch noch drin, es könnten auch sogenannte Satellitennetze sein, die einen anrufen. Ja, das würde ja wieder hinhauen, ne? Dass so ein Auto dann über so eine Rufnummer über Satellitennetz oder über ganz normales Netz dann anruft. Aber ich glaube, das können wir beide heute technisch nicht auswerten, wie das funktioniert.
Musst du dir mal einen von den Autoherstellern einladen.
Das werde ich mal machen, du.
Ja. Die auch regelmäßig diese Notrufe testen. Also wir haben eine Autofabrik in unserem Bezirk und dann ruft uns regelmäßig der Hersteller von seinen Autos an und sagt dann, er testet mal die Notrufe durch.
No way. Okay, doch. Krass, das muss ja auch ein bisschen nervig sein, oder?
Bisschen? Ja.
Ein bisschen? Ja. Aber was sagt das Auto dann? Hi, ich bin, keine Ahnung, ein Skoda oder hi, ich bin ein VW und ich glaube, hier ist ein Notfall passiert oder wie kannst du da irgendwas wiedergeben, was da so gesagt wird?
Das Auto sendet sehr viele Daten an uns.
Ja.
Die wir tiefergehend rausfinden. Das heißt, wir müssen in unserem Telefonprogramm ein bisschen in die Tiefe reingehen und dann sehen wir, ob die Airbags ausgelöst haben, wird uns angezeigt.
Warte mal, das wird euch angezeigt? Ich dachte, der ruft nur an.
Ja, aber das Auto schickt ja ganz viel.
Ja, okay, ja. Ja.
Und unter anderem auch Airbags, was ich persönlich sehr wichtig finde, weil wenn so ein Airbag auslöst, dann ist ja schon viel Energie in diese Karosse gegangen und auch prinzipiell auf die Insassen.
Ach, irrsinnig spannend. Und das ploppt dann bei euch auf dem Rechner auf?
Wir müssen einen Klick machen, dann können wir das sehen.
Das ist ja
dann mal sehen genial. Wir sehen, was für ein Auto es ist. Also ist es ein elektrisches oder ein Verbrenner oder ein Hybrid, wird uns auch angezeigt.
Ja.
Und wir können sehen, wie viele Insassen in dem Fahrzeug.
Ich muss sagen, ich spiele das jetzt gerade nicht. Ich wusste das wirklich noch nicht. Einige Sachen, die Tim jetzt hier erzählt, wusste ich schon, aber das wusste ich noch nicht. Ich dachte immer nur, da kommt so ein Anruf. Krass.
Genau. Also das Gespräch fängt ja auch an, ich sage meinen Einleitungssatz. Meistens höre ich mich dann schon doppelt, weil ich ja über die Lautsprecher vom Fahrzeug rauskomme. Und dann hört man im Hintergrund meistens Geräusche von der Umgebung, ein Rauschen von anderen Verkehrsteilnehmern, die vorbeifahren, eine Person, die stöhnt oder versucht, mit uns zu kommunizieren. Und dann guckt man mal so, wo ist der Einsatz? Das wird auch übermittelt.
Ja.
Und dann fragt man, was denn passiert ist. Und wenn die Person antworten kann, dann sagen die meistens, sorry, falsch gedrückt. Dann haben die selber den Notruf ausgelöst. Mhm. Oder sie erzählen dann oder stöhnen nur rum, dann weiß man auf jeden Fall, da ist jetzt was passiert.
Okay, gibt es auch Menschen, die sagen, oh Mist, jetzt habe ich auf meinen Knopf gedrückt, jetzt sage ich einfach mal gar nichts?
Gibt es bestimmt auch.
Gibt es bestimmt auch. Hattest du noch nicht?
Nee, ich bleibe dann so lange in der Leitung, bis ich irgendeine Reaktion finde. Ah, okay. Oder im Zweifel schicke ich da einen Rettungswagen vorbei, einfach nur um sicher zu gehen. Ja. Ist da was oder ist da nicht? Ich habe den Fall gehabt, da hat ein Auto angerufen. Ich habe nichts gehört, nur Umgebungsgeräusche. Und das war in einer belebten Stadt. Mhm. Und ich denke mir so, da müssen doch jetzt Hunderte anrufen. Wenn da jetzt ein Unfall ist, wir kennen das, wenn bei uns die Anrufliste voll geht, dann wissen wir, okay, es rufen jetzt für einen Einsatz 20 Leute an. Das kommt vor. Aber ich hatte dann so ein Bauchgefühl. Das ist dann wieder dieses Mensch. Da dachte ich mir so,
Ja.
Aufprall hat es gegeben. Das Auto hat angerufen. Machen wir mal einen Verkehrsunfall auf, schicken wir mal einen HLF und einen Rettungswagen, nur um sicher zu gehen.
Okay.
Keine Sprache, nichts.
Vor allen Dingen dieses, das könnte jetzt nur ein Fehlanruf sein oder auch nicht, dann lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Und einfach sagen, ich schicke dann RTW hin, bevor wir was übersehen.
Ne? Genau, also lieber was hinschicken. Im Nachgang ist es immer besser, wenn es heißt, ja, da war nichts. Und in meinem speziellen Fall ist das Auto aus einem Parkhaus rausgerollt und in ein Gebäude gegenüber gerollt.
Ach so.
Das gab einen Aufprall und hat dann halt den E-Call ausgelöst.
Ja gut, aber hätte ja auch sein können, dass darüber noch zwei Damen, Herren überfahren wurden und so weiter. Weiß man ja nicht. Ne? Aber krass.
Oder am Steuer liegt einer, kann ja auch sein, ja, der bewusstlos ist.
Durchaus auch. Ne? Und gehen wir mal jetzt vom Auto weg, so eine Smartwatch zum Beispiel, ja. Hatte ich ja schon. Die macht das aber nicht, dass da jetzt Daten übermittelt werden, oder? Ich weiß nicht, ob du dahingehend schon Anrufe hattest?
Doch, auch da werden uns Daten übermittelt. Mhm. Allerdings nicht digital, sondern mündlich.
Ach so, die Rede.
Das heißt, wir haben, das heißt, wir haben dann eine Siri oder Alexa oder wie auch immer, die dann darauf reagieren und uns erzählen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie sagt. Auf jeden Fall, hier gab es einen Unfall, die Person reagiert nicht, Suchradius 4 Meter und dann werden uns GPS-Koordinaten übermittelt.
Ach krass, und die tippst du einfach ab und dann zeigt dir den Ort?
Genau.
Und, ja, okay.
Die tippe ich dann einfach ab, dann habe ich eine Lokalisierung, Suchradius 4 Meter und dann heißt es, möglicherweise kommt da eine Reaktion, weil ich kenne das von meiner Apple Watch, die ich habe, wenn der Notruf ausgelöst wird, dann piept die ganz laut.
Ja. Na, macht so ein ganz komisches Geräusch.
Dann hat man noch Chancen, es abzubrechen.
Genau, ich weiß nicht, ob ich das hier mal ganz kurz... Ach so, So, jetzt sollte ich aber abbrechen hier, sonst rufe ich hier wirklich an. Genau, aber so ungefähr klingt das zumindest auf dem iPhone. Genau, wenn man das hört, dann sollte man irgendwie mal kurz reagieren. Das wäre ganz gut, sonst geht die Leitstelle nämlich ganz schnell ran. Ja.
Genau, und der Vorteil ist, wenn es über eine Smartwatch kommt, dann haben wir auch eine Handynummer hinterlegt. Mhm. Dann können wir zurückrufen, dann rufen wir auf dem Handy dann zurück, wo uns die Uhr alarmiert hat. Habe ich auch schon gemacht. Ne? Dann hatte ich mal einen Mountainbiker, der eine Piste abgerauscht ist. Also so normal gefahren, kein Unfall oder ähnliches. Aber es gab so viele Erschütterungen, dass die Uhr meinte, hey, das war jetzt ein Sturz. Mhm. Da habe ich alle Daten übernommen, die mir gesagt wurde. Aber keinen Sprachkontakt, nichts ähnliches. Und da habe ich dann zurückgerufen.
Ja.
Und da hatte ich diesen Fahrradfahrer dran und habe dann gefragt, ob er ein Problem hat, ob er Hilfe braucht. Seine Armbanduhr hat den Notruf ausgelöst.
Das finde ich halt so spannend bei diesen Dingern. Ne? Also wir haben mittlerweile die Möglichkeit, nicht nur einen Sturz zu erkennen, sondern auch wirklich böse Gehkräfte, die sowohl den Handys mittlerweile sagen, da ist definitiv mehr passiert als nur mal so ein, keine Ahnung, guter Schwung mit dem Arm, ja, als auch eben auf den Smartwatches. Und das hilft ganz gut weiter. Und wir hatten das ja als Rettungskräfte vor Ort, dass wir dann auch gleich den Notfallpass gesehen haben. Der ploppte nämlich gleich sofort danach auf und der blieb dann noch offen. Und bei manchen ist es auch so, je nachdem, was man eingestellt hat im Notfallpass, deswegen guckt gerne nochmal auf eurem Handy nach, ist dann nämlich auch zum Beispiel, keine Ahnung, die Mutti, der Papa, wer auch immer, die Kinder, alle alarmiert worden, ne, mit einem GPS-Signal sogar. Mega cool.
Notfallkontakte, genau. Ganz wichtig.
Sollte man auf jeden Fall einrichten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann beschäftigt euch mal ein bisschen damit. Das Internet ist voll mit Informationen, wie man das machen kann. Das müssen wir euch nicht erklären. Aber das kann man Leben retten. Auch euer ist vielleicht mal da draußen. Ne? So. Herrlich. Also das auf jeden Fall ganz viel. Man könnte noch viel mehr über Leitstelle reden und wie das technisch also läuft und was man da so sieht und sowas. Und vor allen Dingen, welche Systeme es da noch gibt. Jeder arbeitet ja mit irgendwas anderem, zumindest in den Leitstellen. Aber jetzt gucken wir doch mal auf die Diskrepanz zwischen uns RTWs oder auch NEFs und der Leitstelle. Ja, also da gibt es ja immer so einen riesen Elefant im Raum, wenn man so in der Leitstelle mal besuchen darf. Und dann schimpft man ja gerne mal auf euch Schreibtischtäter da in der Leitstelle. Ja, die Leitstelle wundert sich auch gerne mal über uns Kollegen da draußen. Also woher kommt denn das, was meinst du denn, dieses Wir gegen die Gefühl?
Also ich kann nur für meine Leitstelle sprechen, wo ich tätig bin, und bei uns ist seit einigen Jahren ein reger Austausch zwischen Rettungskräften und Leitstelle. Das heißt, jeder, der hier Rettungswagen fährt, kann mal sagen, hey, ich fahre mal in meiner Schicht nachts oder so zur Leitstelle, setze ich mal 10, 15 Minuten einmal mit an den Computer und höre mal mit, was da denn wirklich kommt. Mhm. Und dann kriegen die ganz schnell kriegen die ein Gefühl dafür, nach dem Motto, okay, ich verstehe jetzt, warum wir zu dem und dem Einsatzstichwort das schicken. Mhm. Weil man kommt sehr schnell an seine Grenzen. Wenn ich 10, 15 Minuten mit jemandem telefoniere und ich ihm wirklich versuche zu erklären, dass sein Problem, was er gerade hat, nichts Lebensbedrohliches ist und er doch in einigen Stunden zu seinem Hausarzt gehen kann, aber es nicht versteht oder nicht verstehen will, weil er will unbedingt ins Krankenhaus. Wer will schon freiwillig ins Krankenhaus, in die Ambulanz, sich da 4, 5 Stunden hinsetzen? Also ich möchte das nicht.
Nee, aber es gibt Leute, die wollen das.
Genau, und es gibt Leute, die wollen das. Und dann gebe ich auf. Dann habe ich alles getan. Ich könnte noch an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst durchstellen, aber auch das wird nicht zielführend sein, weil der Anrufer will ja ins Krankenhaus. Hm. Der bestellt uns, ich sag mal so, als Taxi. Der hat eigentlich kein Problem, aber der bestellt uns als Taxi. Und das macht mich persönlich extrem wütend.
Und weil der das jetzt verlangt, schickst du ihm dann meistens auch ein? Oder? Also du kannst es nicht ablehnen als Disponent.
Nein, Problem ist oftmals, hast du wahrscheinlich auch schon öfter erlebt, dass du dann beim Patienten bist. Du bist bei dem. Du kannst ihn ganz klipp und klar zeigen, machen, du kannst ein EKG schreiben, du kannst einen Blutdruck machen, du kannst sagen, sie haben eine Erkältung, gehen sie morgen zum Hausarzt, es ist alles gut. Vor Ort ist es eine ganz andere Situation als ich am Telefon.
Ja, das ist halt nochmal, dass man ihn sieht, riecht, schmeckt, in Anführungsstrichen, ist noch was anderes als am Telefon. Schmecken hoffentlich nicht, wa?
Ich vermisse es nicht, das Schmecken.
Oder? Das ist doch das was, als Leitstelle muss man sagen, das ist doch geil, da muss man nicht ran. Ne? Also nichts anfassen, nichts riechen, nichts vor allen Dingen auch sehen, nicht? Ne? Es sei denn, ihr habt kein Videocall oder sowas, ne?
Nee, haben wir nicht. Wir haben manchmal einen Telenotarzt und das soll irgendwann kommen, dass der sich in den Rettungswagen schalten kann über eine Kamera. Aber nein. Also das fehlt mir gar nicht.
Aber wie erklärst du denn dem Kollegen so auf der Straße, ja, wenn der sagt so, boah, warum schickt ihr uns denn da schon wieder hin? Was soll das denn? Also gibt es Kollegen, die machen das, die dich anrufen, noch bevor die am Einsatzort sind und sagen, warum schickst du uns jetzt zu dem Firlefanz hier?
Das hängt dann mit Personen zusammen, die sehr oft die 112 wählen.
Ja.
Und wo dann Kollegen mehrmals am Tag hinfahren und die rufen dann schon mal vorab an und sagen, ey, wir waren vor 30 Minuten schon mal da gewesen, warum fahren wir denn jetzt noch mal hin?
Ja.
Das ist dann schwierig, dann muss ich sagen, ich weiß ja nicht, was sich jetzt in 30 Minuten geändert hat. Ich bewerte die Situation neu und komme zu dem Ergebnis, da müsst ihr dann noch mal gucken fahren.
Ja, und ist es manchmal so, dass du, also haust du da auch mal raus, boah, ich weiß, da ist ein Kumpel drauf auf dem RTW, deswegen schicke ich ihn heute nicht so raus. Das ist nämlich auch gerne mal das typische Wachengeschwafel, ne? Ach, der mag die eine Wache mag der heute mehr als die andere. Geht das überhaupt? Also kann man das, weil du bist ja nicht der einzige Disponent in der Leitstelle oder was?
Nein, da sitzen viele Disponenten und das System ist so schlau, dass es uns immer das nächste Fahrzeug vorschlägt und wir können in das System eingreifen, aber das wird im Einsatz hinterlegt und dokumentiert. Das heißt, man kann den Nachgang nachgucken. Da war der RTW 4 vorgeschlagen. Warum fährt denn da jetzt RTW 5 hin? Mhm. Das habe ich dann geändert und das steht dann mit meiner Kennung in dem Einsatz drin und man kann nachgucken, dass ich das geändert habe. Und dann kommt man halt immer in die Situation, habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber Einsätze, die Hilfsorganisationen nicht fahren in meiner Stadt, sei es jetzt PsychKGs oder ähnliches, da muss immer ein Beamter mitfahren, dann wird dann ausgetauscht und dann wird schreibe ich meistens in den Einsatz rein fraglich PsychKG, also sprich eine Zwangseinweisung, wo ein Beamter vor Ort sein muss und kein Kollege von den Leistungserbringern oder Hilfsorganisationen.
Ja, und ist es so, also wenn ich jetzt sage, du Tim, ich habe jetzt hier schon 6 Einsätze abgerockt, ich habe noch keine Pause gehabt, ist es dir dann egal, weil du sagst, ja sorry, aber ihr seid das nächste Rettungsmittel oder versuchst du da auch so deinen Duktus dann einfach zu machen und zu sagen, gut, da geben wir dir eine Pause und schicken den Einsatz woanders hin?
Also man muss ganz klipp und klar sagen, wir müssen unsere Rettungswagen schonen und schützen. Mhm. Ja, also wenn ein Kollege, wir sehen es ja an unseren Übersichten, boah, jetzt fährt schon wieder der RTW 5 oder jetzt fährt schon wieder der 6 RTW, das ist schwierig. Und ich sage dann immer zu den Kollegen, bevor ihr in der Situation seid, dass ihr erschöpft, weil ihr nichts gegessen habt oder ähnliches, ruft uns vom Krankenhaus in der Kennung 8 an und sagt uns, bevor ihr in den nächsten Einsatz bekommt, ey, yo, ich brauche eine Pause, ich muss mal gerade in mein Brötchen beißen, ich bin unterzuckert, ich brauche das jetzt. Da wird keiner sagen, ey, komm mit der 1, du musst jetzt hier in den nächsten Einsatz fahren.
Okay, ja. Also das denkt man ja manchmal so, boah, die wollen ja einerseits, dass man schnell wieder auf 1 geht, aber sich dann erst melden, wenn man quasi einen Einsatz hat, ist natürlich auch mal so ein bisschen doof, auch für den Disponenten, oder?
Ja, aber das ist ja auch ein Spiel, das hat auch eine andere Seite. Wenn ich in der Funktion Sachbearbeiter Rettungsdienst bin und gucke, dass meine Fahrzeuge, die Einsätze, dass das alles funktioniert. Und wenn ich dann sehe, dass auf meinem Bildschirm ein Fahrzeug in der Kennung 8, was ja eigentlich heißt, ich stehe am Krankenhaus, ich mache gerade Übergabe oder mache das Auto sauber, durch meinen Bildschirm fährt, dann denke ich mir so, haben die sich hier gemeldet? Haben die uns gesagt, dass sie als Beispiel, ich habe keine Beatmungsschläuche mehr, ich muss nicht einsatzbereit zur Wache fahren, auffüllen oder haben die jetzt einfach vergessen zu drücken oder haben die gerade keinen Bock? Das sind ja alles so Dinge. Und da muss man dann halt schon mal gucken. Und dann rufe ich auch schon mal die Kollegen an und dann heißt es immer, ja, wir haben uns verquatscht. Dann kommt die 1. Oder ich rufe die an, ich sehe, dass es klingelt und schon kommt die 1. Dann denke ich mir so, naja gut, haben die jetzt Sorge, dass ich die jetzt anranze oder
ja, das ist
ähnliches?
Bei mir auch, wenn ich mal schon, ich fahre aus dem Klinikgelände raus, bin an der nächsten Kreuzung, wirklich gar nicht weit weg und denk so, und dann ruft die Leitstelle an und dann, oh fuck, ja, ich wollte ja gerade auf die 1 drücken, ich drücke erstmal auf die 1 und dann gehe ich ans Telefon, aber dann ist so, dass der Disponent oft auch was anderes wollte, aber manchmal kommt auch so ein, aha, ja, danke, jetzt sehe ich, die 1 ist gedrückt, aber ich war noch gar nicht weit raus, ne, ist
ja
wirklich,
ja. Oder wir sprechen die Autos über Funk an.
Ja.
Das machen wir auch ganz oft. Oder wir schicken denen eine Nachricht aufs Funkgerät, dann piept das einmal, dann steht da Statusabfrage, steht dann drauf und dann kommt meistens die 1 oder die rufen uns an oder was auch immer. Weil das, muss ich auch mal eine Lanze brechen für die Rettungswagen, ich habe das auch gemacht, mit den Statis mal stehen lassen, ne, um näher an mein Wachgebiet zu kommen, wenn ich zum Beispiel in einem Krankenhaus war, was weiter weg war. Im Wachgebiet kommt dann die 1, dann hat man noch so 5-6 Minuten Ruhe auf der Fahrt in Kennung 8 zum Entspannen. Aber mittlerweile denke ich darüber anders, denn wenn wir das Thema schnellste Fahrzeugstrategie machen und Fahrzeuge nicht einsatzbereit in Anführungszeichen durch Stadtgebiet fahren, funktioniert das System nicht. Die wissen nicht, ob in der 2 Querstraßen weiter gerade eine Reanimation ist. Die wissen nicht, ob es jetzt gerade irgendwo ein großes Schadensereignis gab. Das wissen die Kollegen auf dem Rettungswagen nicht.
Ja, krass, ne? Also deswegen, ja, man hat ja auch immer nur seine Ansicht da unten auf dem RTW, in seinem kleinen RTW und denkt immer, man weiß so viel, weil man jetzt 3 Rettungswagen gesehen hat und denkt sich so, ey, ich fahre jetzt hier an 3 Dingern vorbei. Ja, die hätten ja auch alle zum Einsatzort gekonnt, aber es wird wahrscheinlich schon einen anderen Grund gehabt haben, oder? Jetzt werden mich einige verfluchen und sagen, boah, der steht jetzt hier voll auf der Leitstellenseite, aber ich saß schon in der Leitstelle, nicht nur bei dir, sondern auch bei uns mit drinne und krieg das manchmal mit. Es ist wirklich so, dass es einige Leute gibt, die nutzen den Status 8 einfach komplett aus, um kurz vor deren Wache dann auf die 1 und die 2 zu gehen. Ja,
ja, und das wird ja zeitlich festgehalten auf dem Fahrzeug. Ich sehe ja, wann kam die 1, wann kam die 2. Aber wenn ich weiß, der war in einem Krankenhaus, was 12 Kilometer entfernt ist und der innerhalb von 60 Sekunden in Kennung 1 und 2 geht, dann wird der die Kilometer nicht in 60 Sekunden gefahren sein.
Ja.
Und kommen wir zu dem Thema nochmal zurück, schnellste Fahrzeugstrategie. Ich habe das gehabt im Notruf. Ich hatte einen Dreijährigen mit einem Bolus geschehen von einem Kaubonbon, der blau wurde, eine panische Mutter am Telefon. Und ich sah in meinem Bildschirm, dass da gerade ein NEF in Kennung 8 rumfährt.
Ja.
Ja, dann habe ich versucht,
also schon weg von der Klinik, sondern einfach schon unterwegs war wieder.
Das NEF war nah dran, aber für meinen Computer nicht greifbar, weil es in Kennung 8 war und ich habe es gesehen.
Okay, krass. Ja, das sind dann so die Sachen, die sehen wir nicht, ne? Und denken dann manchmal, ja, das ist immer wieder spannend. Wenn man mal so ein Praktikum der Leitstelle gemacht hat, dann denkt man hoffentlich auch ein bisschen anders. Also mich gucken die Kollegen auch manchmal an, weil ich bin wirklich, ja, da könnt ihr mich jetzt auch alle verfluchen. Ich bin tatsächlich, du fährst aus dem Klinikgelände raus und drücke halt die 1. Spreche das natürlich kurz einmal ab. Ich gucke mal meinen Fahrer dann meistens an. Aber sagst du, du Digi, wir sind jetzt einsatzbereit, ne? Manchmal, wenn wir auch über eine halbe Stunde an der Klinik stehen, weil wir schon in der Notaufnahme waren, wir haben alles fertig, dann trinken wir noch einen Kaffee oder sagen so ähnlich, dann drücke ich halt auch mal auf die 1. Dann lachen mich immer alle aus, weil sie sagen so, haha, ja, dann seid ihr jetzt die Nächsten, die rauskommen. Ich so, naja, gut, aber du, wir bist stehen der alle rum. Ne? Nee, gar nicht, wirklich nicht mehr. Ne? Aber gut, es gibt auch manchmal sind wir so ein Team, wo wir sagen, boah, heute rocken wir die Straße einfach. Ne? Heute machen wir Einsätze, bis wir umfallen. Gibt's auch, ganz selten, aber da fühle ich auch manchmal mit. Vor allen Dingen, man merkt, in der kleineren Stadt wie Rostock, die ist ja nicht so groß wie bei euch, man merkt anhand der was so gefunkt wird, dass jetzt doch gerade ein bisschen Hackengas angesagt ist. Also, dass wir hier gerade doch wenig Rettungsmittel zur Verfügung stellen. Ne? Manchmal wird es auch durchgegeben, ne? Schnelle Übergaben und so weiter. Und dann weißt du schon, okay, jetzt müssen wir an der Leitstelle mal ein bisschen unter die Arme greifen und uns wieder freimelden. Dann müssen wir einmal die Arschbacken zusammenkneifen. Ne? Wünsche ich mir manchmal auch mehr Empathie dazu.
Den Kaffee an der Klinik madig machen, ne? Wenn du da deinen Kaffee trinken musst oder ähnliches. Oder mal den Schnack mit den Kollegen.
Das muss man
auch
machen.
Das sind alles Dinge, die kann man machen. Aber wenn das dann eine Stunde dauert,
und
wir sehen ja, wie lange das Fahrzeug in der Klinik steht, dann rufen wir auch schon mal an. Und dann sagen viele Kollegen, ja, wir machen gerade Einsatznachbesprechungen. Wir haben eine Auszubildende drauf.
Ja.
Alles kein Problem. Sagt uns einfach Bescheid. Ruft eure Leitstelle an und sagt denen, pass auf, wir hatten gerade einen komplizierten Einsatz. Wir müssen das mal nachbesprechen, dein Debriefing, ne?
Ja,
ist so. Alles kein Problem. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.
Kommen wir mal zu Einsätzen, die ich immer ganz spannend finde. Und da bin ich jetzt mal, wir wollen jetzt mal so ein paar Notrufe von dir hören. Was? Wie ist denn das bei Menschen, die irgendwas in irgendeiner Öffnung stecken haben? Was erzählen die einem denn am Telefon? Ich meine, es ist schon spannend, wenn man da selbst hinkommt und das erlebt, was die da einen erzählt. Aber wie machen die so einen Notruf?
Ja, da hast du mich jetzt kurz auf den falschen Fuß erwischt, aber das kriegen wir hin. Genau, die erzählen einem nicht das, was das Problem ist.
Okay.
Die erfinden dann was. Und wenn man dann ein bisschen tiefer ins Detail fragt, dann kriegt man recht schnell raus. Und irgendwann sagen die dann, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass das doof klingt. Ich hatte einen Anrufer, der hat sich Angelschnur wo eingeführt.
No way. Okay.
Ja.
In die Harnröhre.
Ja.
Zum Beispiel. Ja, klingt
zum Beispiel.
Medizinisch
oder woanders schwierig. Rein. Ich,
oder woanders
aber
rein.
Es war auf jeden Fall im Intimbereich. Und so wie er es schilderte, macht er das öfter.
Mhm.
Und jetzt gab es das Problem, das ging nicht mehr raus. Hat sich irgendwie verknotet. Und das tut halt weh, wenn man da dann dran zieht. Ne? Verstehst du? Dann schickt man da einen Rettungswagen hin.
Okay, gut. Ja gut, es passiert. Ne? Also ist ja auch schwierig für denjenigen. Aber da reagiert man trotzdem professionell als Leitstellendisponent und sagt, ja, kein Problem, da schicke ich Ihnen einen Rettungswagen hin. Oder da müssen Sie jetzt mal in die und die Klinik fahren. Oder lacht man dann auch mal am Telefon mit dem? Nee, ich glaube nicht. Ne?
Nein. Also ich kann ja nur für mich sprechen. Ich versuche dann professionell das Ding abzuarbeiten. Mhm. So skurril es auch manchmal wird am Notruf. Am Ende kann man auflegen und dann erzählt man gerade mit den Kollegen untereinander, ey, ich hatte gerade das und das, und dann lacht man drüber oder man denkt so, oh gut, dass ich den Notruf nicht hatte, wenn einer zum Beispiel eine Kinderreanimation hatte.
Mhm.
Dann brauchen die Kollegen Pause, dann werden die auch mal kurz rausgeschickt. Ich hatte den Fall auch, dass ich nach einer Telefonreanimation mal kurz eine Pause brauchte, weil das hat mich auch echt seelisch mitgenommen, auch wenn ich nicht vor Ort war. Ne? Ich war mit meiner Stimme die ganze Zeit dabei.
Na, und du hörst ja auch, was da alles so passiert und was die dann sagen und machen, ne? Also kann mir schon vorstellen, dass es nicht gerade sehr, ja, sehr lecker ist, ja, wird man da hört immer. Ne? Und vorstellen, wir sehen das dann ja auch noch vor Ort. Du hast es ja früher auch auf dem RTW gesehen, aber ich glaube nochmal am Telefon, wo man ja ne, die Barrikade des, oder die Barrikade einfach hat. Man ist am Telefon, man kann jetzt nicht hineilen und sagen, ich komme sofort zu Ihnen und helfe ihm dabei, sondern ich kann nur mit meiner Stimme jetzt hier versuchen, das Bestmögliche draus zu machen. Das belastet doch schon manchmal, oder?
Wir sind nicht vor Ort. Wir kriegen das Ganze nur mental mit und jeder macht sich so sein Bild im Kopf. Das machst du auch auf der Einsatzfahrt. Du kriegst eine Information, akutes Coronarsyndrom. Auf der Einsatzfahrt gehst du durch, was könnte mich erwarten, was für Medikamente muss ich geben, wie ist die Situation vor Ort. Du hast deinen Standardfahrt im Kopf und so ist das im Notruf auch. Ich habe meine Basics und am Ende komme ich zu einem Ergebnis. Und wenn es eine Reanimation ist, ja, dann bleibe ich so lange dabei, bis die Kollegen sagen, jo, wir sind da, dann wird der Gegenüber nochmal gelobt, dass er gut mitgearbeitet hat. So als er hat wirklich gut mitgearbeitet. Mhm. Und dann wird das Gespräch beendet und dann ist man da raus aus der Nummer.
Okay. Die ist noch eine andere Story.
Ja, eine andere Story. Es gibt ja den Mythos unter Rettungsdienstlern, den du kennst, den ich kenne, dass es bei Vollmond deutlich mehr Einsätze gibt.
Ja, bin ich auch absolut abergläubisch. Mhm.
Und das war eine Vollmondnacht. Da erzähle ich mal kurz eine Story. Das war, ich glaube, um 3 oder 3:30, also mitten in der Nacht, da rief eine Frau an, die extrem panisch war. Sie war schwer zu verstehen, weil sie so am Weinen war. Okay. Es hat wirklich 2, 2,5 Minuten gedauert, bis ich raus hatte, was das Problem war bei der Dame. Und das Problem war, dass ihre Hauptkatze die neue Katze nicht akzeptiert und sich immer mit der prügelt.
No way. Nein. Die Hauptkatze, habe ich noch nie gehört, ja, aber ja, spannend.
Und sie versteht das nicht, sie muss die Tiere nachts immer trennen, sonst gibt es am nächsten Morgen ein Blutbad und nach dem Hinweis, dass das nichts für den Notruf ist, habe ich ihr mal gesagt, ich als ehemaliger Katzenbesitzer habe das so gemacht, ich habe eine kleine Trenntür gebaut aus Holz und Draht, dass die Tiere sich sehen können, ohne dass sie sich angreifen.
Ja.
Und dann wird das in einigen Wochen besser werden.
Herrlich. Also gut, dann ja, ist nichts für die Einsatz 2, aber da gab es mal einen guten, netten Rat. Ja,
das ist ja den herrlich, kriegt man ja auf jeden Fall. Also egal, was kommt, ich versuche das Bestmöglichste aus diesem Gespräch.
Herrlich, den mitzugeben. Ja, ich denke mal, so eine Anrufe wird es des Öfteren geben, oder? Dass da irgendwie so eine Sachen kommen, wo du denkst so, hä? Warum rufst du mich da jetzt dafür an oder was?
Ja, ich habe eine Autopanne, ich habe einen platten Reifen. Ja, das ist eine Sache für den ADAC oder ein anderer Mobilclub. Das ist jetzt nichts, wo wir tätig werden. Ja. Oder was ist schwierig, da jetzt so viele Dinge
rufen die Leute auch wegen, ich sage jetzt mal Polizeisachen an, also 110-Sachen. Jetzt nicht nur Autounfälle, sondern keine Ahnung, ich wurde beklaut, was auch immer.
Also wenn ich für jeden Anruf, der an die Polizei gehen sollte, das ist die 110, merkt euch das, 110 Polizei, ja. 112 Feuerwehr und Rettungsdienst. Wenn ich für jeden Anruf einen Euro kriegen würde in den 4 Stunden, dann würde ich den Job nicht mehr machen, dann wäre ich reich. Also Nein. Es rufen so viele Leute an, Blechschaden an einem Auto, wir brauchen die Polizei, keine auslaufenden Betriebsstoffe, dann sage ich zu denen immer, rufen Sie die 110 an, Sie sind bei mir falsch.
Mhm.
Dann kommt ganz oft, oh ja, sorry, falsche Nummer und hoffe ich mal, dass Sie dann die 110
anrufen. Wie viele wollen einfach nur einen Rat medizinisch von dir haben, ohne dass sie sagen, ich brauche keinen Rettungswagen, ich wollte einfach nur mal fragen, keine Ahnung, wie kann ich bei meiner Frau den Schnupfen stoppen oder die schnarcht oder was auch immer.
Ja, das sind dann diese Anrufe mit, es ist kein Notfall, aber ich hatte jetzt vor kurzem einen, der ist aufgewacht wegen so Herzstolpern. Also er ist davon wach geworden und hat dann die 112 angerufen und wollte dann wissen, was es sein könnte. Dann habe ich gefragt, haben Sie Brustschmerzen? Nö, aber ich fühle mich so unwohl. Ist das so, wie beschreiben Sie das mal? Ja, so ein Druckgefühl. Dann kann man schon im Kopf schließen, okay, hat ein Druckgefühl auf der Brust, kann eine Angina sein, kann ein Bluthochdruck sein, könnte aber auch Herzinfarkt letztlich sein. Im Ergebnis, dass ich dann weitere Anamnese mache und er sagte dann, ja, vielen Dank, ich gehe dann zum Hausarzt.
Was ich mich immer gefragt habe, ist, wir haben ja ganz oft Leute, die gucken immer aus dem Fenster raus, ne, und gucken und schauen und so weiter. Mich wundert schon immer, dass die nicht runterkommen. Gibt es Menschen, die euch anrufen und sagen, was denn da passiert?
Oh ja, habe ich auch schon gehabt. Da rief eine Person an, wir kriegen angezeigt, wenn in dem Objekt, wenn wir es eingeben, wenn da schon ein Einsatz war oder aktuell ein Einsatz läuft,
okay.
Das wird uns angezeigt.
Wusste ich auch noch nicht.
Sogenannte Doppelmeldung nennen wir das dann, weil wie ich eingangs irgendwann schon mal sagte, es rufen schon mal viele Leute für einen Notfall an, gerade wenn es im öffentlichen Bereich ist. Mhm. Und da rief eine Nachbarin an, von der Frau Schmitz-Meyer-Müller, die wollte wissen, was da los ist, weil da war auch ein Notarzt und sie kennt die ja so ein bisschen. Und dann heißt es für mich ganz klar, keine Auskunft, egal was da war. Ja. Dann sage ich auch immer, tut mir leid, dazu kann ich nichts sagen. Und die fragte dann ganz dreist, ob die tot ist und die Wohnung frei wird.
Nein, nein, das ist ja makaber. Alter Scheiter. Ja, dann wird meine Wohnung frei. Ich wollte schon mal nachfragen. Ja, kann ich den Makler schon
anrufen?
Vielleicht
hat die Nachbarin ja eine sehr schöne Wohnung.
Ja, das kann doch ja sein, ja. Du, bei manchen Wohnungen, ganz ehrlich, da muss ich sagen, also manchmal denke ich so, boah, wenn die es nicht mehr lange macht, das wird schon spannend. Ne? Also manchmal könnte ich auch Wohnungsvermittler werden. Du. Also da gibt's, also ich sehe wirklich schöne Wohnungen auch teilweise.
Und in wie vielen Wohnungen, in denen du drin warst, würdest du gerne leben wollen?
Manchen, ja.
Manche. Siehst du, also es ist eine sehr, sehr geringe Zahl.
Ja, wenigen. Ist wirklich so. Ja. Aber trotzdem, es gibt einige Wohnungen, wo ich sage, wow, wirklich schick. Oder auch so in Plattenbauten, die wir haben. Da bin ich manchmal erstaunt, was die aus ihrer Wohnung machen. Dann nehme ich mir ab und zu mal, habe ich mir schon ein, zwei Sachen mitgenommen. So für, ach ja, das kann ich mal vorschlagen zu Hause. Mal gucken, ob das angenommen wird. Wenige dieser Vorschläge werden übrigens bei mir zu Hause angenommen. Aber egal, habe ja einen anderen Geschmack wahrscheinlich. Was ich auch, das ist meine so ein bisschen letzte Frage. Es gibt ja die Warntage, die sind super wichtig mittlerweile für uns in Deutschland. Sirenen jaulen dann ja immer ein bis zweimal im Jahr auf. Rufen da Menschen an, die sagen, was ist denn das für eine Sirene?
Ja, auch dann rufen Leute an, auch wenn es Wochen vorher angekündigt wird, dass an diesem Tage die Sirenen heulen. Dann rufen dann Leute an und fragen, was denn los ist.
Ja.
Man hört eine Sirene und dann sagen wir im Notruf, ja, das ist Warntag, es hat nichts zu bedeuten, es besteht keine Gefahr. Und einen ganz speziellen Fall, der rief an, sagte auch dieses klassische, es ist kein Notfall, aber ich weiß, dass heute Warntag ist. Ich habe neue Fenster bekommen. Können Sie die Sirene lauter stellen?
Ja, geil. Mach mal lauter, bitte. Ich höre das nicht mehr so gut.
Dann bedanke ich mich für den Hinweis und hab das Gespräch beendet, weil was sollen wir machen? Die Sirenen, ich habe keinen Schalter an meinem Platz, wo ich drauf drücke. Warten Sie mal, ich drehe mal jetzt ein bisschen lauter.
Hätte ich aus und Scherz sagen fast dann,
wenn
gemacht,
es laut genug
nicht.
Ist.
Ich weiß nicht, ob ich als Disponent ironischer wäre irgendwann und sage, warten Sie mal kurz, ich drehe mal ganz kurz am Regler und ich wette mit dir. Die würde sagen, ja, jetzt höre ich es auch. Das würde ich mal ausprobieren. Ne? Und wenn nicht, dann muss man sagen, ja gut, da müssen wir mal jemanden lang schicken. Ne? Nein, keine Ahnung.
Nein, da schicken wir keinen.
Nein, also, ich meine jetzt nicht sofort, da schicken wir mal einen Techniker an die Sirene, keine Sorge. Und dann sind die meistens beruhigt. Nein, keine Ahnung, ich wüsste nicht, ob ich nicht mal auch, gibt es nicht für dich auch mal Anrufe, wo du sagst, boah, jetzt mal ironisch werden? Oder was, hast du das schon mal gemacht? Dass du dann schon mal ein bisschen sarkastisch geantwortet hast?
Ja, auf jeden Fall. Klar. Ja, dann ändert man den Ton ein bisschen an sich. Ja. Und das ist auch eine Situation, wenn Leute anrufen, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Dann ist es nicht gut und nicht zielführend, wenn ich versuche, dem mit dem perfekten Hochdeutsch zu erklären oder Fragen zu stellen. Die verstehen das nicht.
Ja? Du versuchst es dann mit, man nennt es ja einfache Sprache tatsächlich.
Genau.
Das ist ja das richtige professionelle Wort. Gibt es ja auch zum Beispiel von der Tagesschau in einfacher Sprache. Müsst ihr euch mal angucken.
Ja, und dann passt man sich der Stimme an und benutzt die Begriffe, die das Gegenüber, ne? Wenn es zum Beispiel heißt, ey, der Kollege hat Problem,
ja.
Dann fragt man, was hat Kollege denn? Und dann kommt man irgendwann zu dem Ergebnis und einer hat dann zu mir gesagt, Habibi, vielen Dank und hat aufgelegt. Und
Ja. Wir würden uns jetzt verarscht vorkommen, wenn du mir so antworten würdest, ne, oder ich das so hören würde. Boah, jetzt verarscht er den am Telefon oder was, weil er seine Sprache an, die reden so und die verstehen das dann eben auch so, ne? Das ist vollkommen normal, finde ich super. Also mache ich manchmal am Einsatzort auch und dann kriege ich echt scharfe Blicke oder auch manchmal wirklich einen Kommentar so, boah, also den hättest du jetzt ja nicht so ansprechen müssen, nicht sowieso, er hat mich doch verstanden, ne? Aber das kann ich mir vorstellen. Ja, aber ich stelle mir auch vor, dass es dann aber einige Anrufe gibt, wo man so denkt, boah, jetzt mal so richtig den Sarkastischen raushauen. Ne? Und man muss sich dann auch auf die Zunge beißen, ja, weil die Leute das dann oft nicht verstehen.
Oftmals, wenn du zu sarkastisch wirst, was durchaus passieren kann, dann glauben die Leute das.
Das kann ich verstehen, ja. Durchaus. Ah ja, ich glaube, man könnte jetzt noch, wir haben einfach nur ein ganz kleines bisschen darüber geredet, man könnte, wenn man jetzt so ein bisschen weiterredet, und ich kenne das ja von Tim, wenn wir beide quatschen miteinander über die Sachen, die so in der Leitstelle und bei uns auf der Straße passieren, dann verfallen wir wirklich in stundenhaften Gerede. Ja, nebenbei essen wir noch irgendwas in der guten Stadt, und da ist wirklich einiges dabei. Ja. Also Tim, wenn ihr irgendwas Cooles erlebt habt oder Fragen noch habt, ich schicke das immer auch gerne weiter an Tim, könnt ihr über retterview.de/Frage machen. Der Tim, der freut sich bestimmt über den einen oder anderen netten aufbauenden Satz oder vielleicht antwortet er auch mal auf eure Fragen. Tim, vielen Dank, dass du dir ganz kurz Zeit genommen hast.
Ich habe viel Spaß gehabt. Wir machen bestimmt mal einen Teil 2, weil ich habe noch viele Stories.
Ich glaube auch, da sollten wir uns auf jeden Fall mal anstellen. Das heißt, neben Einsatz-Stories machen wir jetzt auch Leitstellen-Stories. Das finde ich gut.
Aber nicht so oft.
Nicht so oft, aber so ein, zweimal kann man es auf jeden Fall noch machen. Tim, viel Spaß noch am Telefon und krümel nicht so viel auf deine Tastatur. Ne?
Ich danke.
Bis denn.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint. Weitere Infos zu unseren Inhalten, Gästen, Sponsoren sowie interaktiven Möglichkeiten findest du auf www.retterview.de.